Der Deutschlandfunk, die Information am Morgen. Bis zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Ost und West sind die Herausforderungen immer noch groß. Diesen großen Herausforderungen muss sich ein Mann stellen, der eigentlich seinen politischen Ruhestand genießen wollte. Doch die Jüngeren haben bekanntlich abgesagt. Mit 66 Jahren beginnt deshalb für Manfred Stolpe in dieser Woche das Leben als Minister für Verkehr, Bau und Aufbau Ost.
Als Ostdeutscher, liebe Genossinnen und Genossen, bin ich besonders froh, dass Manfred Stolpe gewonnen werden konnte, das größer gewordene Infrastrukturministerium zu führen. Das ist aus zwei Gründen wichtig. Denn ohne die erheblichen Zugewinne im Osten hätten wir diese Wahl nicht gewonnen. Deshalb ist dies ein gutes Signal, aber wir wissen zugleich auch, dass in Sachen Infrastruktur in den neuen Ländern noch eine Menge zu tun ist. Deshalb ist er der richtige Mann am richtigen Platz.
Wolfgang Thierse gestern vor den Delegierten des SPD-Sonderparteitages und mitgehört hat der brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck, SPD, guten Morgen.
Ich grüße Sie, guten Morgen, Herr Heinlein.
Herr Platzeck, sind Sie denn zufrieden mit dem, was sich die Bundesregierung vorgenommen hat für den Aufbau Ost?
Wir sind zufrieden mit dem, was da jetzt drinsteht und was man sich auch vorgenommen hat. Und wir sind, wie gesagt, auch zufrieden mit diesem Ministerium, weil Politik natürlich auch von Symbolen lebt. Und wir haben immer gesagt, das ist ja ein Trio, was der Osten dringend braucht. Ein Trio von Voraussetzungen, dass die Infrastrukturlücke zu schließen, dass Wissenschaft und Forschung dringend als Basis einer wirtschaftlichen Entwicklung zu fördern. Und da ist das Thema Stadtumbau, um die Städte, die größtenteils in ihrer Einwohnerzahl zurückgehen, trotzdem lebenswert zu halten. Und zwei dieser drei Grundvoraussetzungen für Entwicklung in Ostdeutschland liegen jetzt bei Manfred Stolpe in seinem Hause. Insgesamt also sind wir zufrieden, was nicht heißt, dass hier Riesenaufgaben vor uns liegen. Und da heißt es jetzt einfach arbeiten.
Wie realistisch, Herr Platzeck, ist denn noch die Vorstellung, man könne den Osten in absehbarer Zeit flächendeckend auf Westniveau bringen?
Wissen Sie, mit dem flächendeckend und Westniveau ist ein Ding. Ich glaube, dass das nie erreicht wird, wie ja auch in Westdeutschland selber, zwischen Schleswig-Holstein und Bayern nicht überall adäquate und ganz gleiche Bedingungen herrschen. Aber wir wollen eine Entwicklung haben, die wirklich davon gekennzeichnet ist, dass es zu einer selbsttragenden Wirtschaft kommt. Das ist doch der Punkt, dass es dabei weiterhin regionale Unterschiede geben wird und dass vielleicht in Vorpommern die Welt ein bisschen anders aussieht als um Leipzig oder Dresden rum. Das ist was fast Naturgegebenes und da strebt nun auch keiner danach, 100% West zu haben. Wo wir sowieso sagen, Nachbau West ist nicht mehr das alleinige Thema, wir wollen auch neue Qualitäten entwickeln.
Schwere Zeiten, große Aufgaben, Sie haben es gesagt. Was können denn die neuen Länder tun, um der Bundesregierung beim Sparen zu helfen?
Ja, wir tun es ja schon und zwar nicht erst seit heute. Das Land Brandenburg ist intensiv zum Beispiel dabei, das ganze Thema Personalkosten zu bearbeiten, derart zu bearbeiten, dass wir über 8000 Männer und Frauen abbauen in den verschiedenen Sphären der Landesverwaltung. Das sind dann erhebliche Sparbeiträge und wir wissen, dass damit die Aufgabe noch nicht beendet ist und dass wir weitermachen werden. Und der Hauptpunkt, den man beitragen kann, ist, das vorhandene Geld so effektiv, so effizient wie möglich einzusetzen und dazu zu bringen, dieses Geld, dass es arbeitet, und dass es letztlich zur Wertschöpfung führt, das ist der beste Beitrag, den man zum Sparen leisten kann.
Und wie groß ist vor diesem Hintergrund, den Sie gerade geschildert haben, der Spielraum für die Forderung, die Angleichung der Ostgehälter an das Westniveau?
Das ist ein ganz schwieriges Thema. Wir haben das seit vielen, vielen Jahren letztlich vor uns hergeschoben und stellen aber fest, dass es immer mehr ein Problem wird, was tief in die Mentalität reingeht, dass Menschen sagen, wir haben jetzt 13 Jahre nach der Wende immer noch diese Spreizung. Das kann es nicht sein. Und das Zweite ist, wir haben auch richtig qualitativ und damit ja letztlich im Wertschöpfungsprozess Nachteile, wenn Sie den Wettbewerb beispielsweise im Forschungssektor sehen. Da geht natürlich ein guter Mann, den Sie eigentlich dringend hier bräuchten, dahin, wo es das Geld gibt, was er sich vorstellt, wo es 10% mehr gibt. Also wir haben davon richtige Nachteile, das muss man auch sehen. Und deshalb müssen wir diese Schere jetzt schließen.
Matthias Platzeck war das, Ministerpräsident von Brandenburg, heute Morgen hier im Deutschlandfunk. Herr Platzeck, ich danke für das Gespräch und auf Wiederhören.
Schönen Tag für Sie. Tschüss.
Es wird 7.28 Uhr in 2 Minuten, die Nachrichten um 7:30 hier im Deutschlandfunk.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Aus dem Journalstudio begrüßt Sie Petra Schönbacher herzlich. Willkommen. Seit 1. Oktober gelten in Österreich strengere Asylbestimmungen. Demnach sind Asylwerber bestimmter Staaten nun von vornherein aus der Bundesbetreuung ausgeschlossen. Die Flüchtlingsbetreuungsstellen, wie etwa das Lager in Dreiskirchen, waren hoffnungslos überfüllt. Zahlreiche Flüchtlinge mussten abgewiesen werden. Nach heftiger Kritik von Hilfsorganisationen hat das Innenministerium nun eine private deutsche Firma mit der Rückkehrberatung für Asylwerber betraut. Die European Homecare hat heute ihre Arbeit aufgenommen.
Seit 10 Jahren gibt es die European Homecare vor allem in Deutschland. In Dreiskirchen arbeiten 5 Berater. Die Betreuung hier ist von der Bundesbetreuung ausgegliedert. Die Zahl der Kosovo-Albaner, die sich wirtschaftliches Asyl in Österreich erwarteten, ist in den letzten Wochen stark zurückgegangen. Ein Grund dafür dürften zahlreiche Artikel in Zeitungen der Republik Jugoslawien gewesen sein, in denen darüber aufgeklärt wurde, dass es gar kein wirtschaftliches Asyl in Österreich gibt. Eine Woche lang sind die Flüchtlinge hier bei European Homecare untergebracht. Sollte kein Asylgrund vorliegen und sind die Flüchtlinge nicht bereit zurückzukehren, so werden sie aus der Betreuung entlassen. Eine bestimmte Quote müssen die Betreuer von European Homecare bei der Rückführung nicht erfüllen, sagt Barbara Korczak.
Das kann keiner verlangen. Das wäre ganz unrealistisch. Man kann es nicht verlangen. Man kann nur darauf bauen, dass man auch die Beratung gut macht und man kann nur darauf bauen, dass die Leute tatsächlich selber sich dazu entscheiden. Man kann keine Prognosen stellen, nein.
Allerdings, die Erfahrung in Deutschland habe gezeigt, dass etwa 25% der Flüchtlinge sich zur Heimkehr entschließen. Erfahrung, die man bereits in Dreiskirchen gemacht hat. In der Vorwoche sind 6 Georgier in ihre Heimat zurückgekehrt.
Unter dem Motto Betrug am Bau lud heute Vormittag die Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und das Burgenland zu einer Pressekonferenz. Dabei wurde über eine in den vergangenen Tagen durchgeführte Großaktion berichtet, die sich gegen illegale Schwarzarbeit und gegen Steuer- und Sozialbetrug durch Baufirmen richtete. Näheres von Hans-Christian Scheidt.
Bei der Großaktion durch Einsatzkräfte der Finanz- und Zollverwaltung wurden 26 Firmen beanstandet, die gegen das Ausländerbeschäftigungsgesetz verstoßen haben sollen. 70 illegal Beschäftigte wurden ermittelt, 21 Ausländer davon wurden auch festgenommen und der Fremdenpolizei übergeben. Überwiegend wurden die Kontrollen im Raum südliches Niederösterreich und im Burgenland durchgeführt. Die illegal beschäftigten Bauarbeiter wurden von Wien aus an ihre Arbeitsstellen verbracht und tauchten dann sowohl auf Baustellen für öffentliche Einrichtungen, Genossenschaften, aber auch an Baustellen für Einfamilienhäuser auf. Der Präsident der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und das Burgenland, Manfred Frey, in seinem Resümee.
Dieser besondere Einsatz war halt, dass wir so massiert noch nie aufgetreten sehen wie jetzt. Und wir haben gelernt daraus und gute Erfahrungen gewonnen, also wir werden das sicher fortsetzen. Und wir sind auch die Ressourcen zur Verfügung. Das ist immer das große Problem, so wie es ja der öffentliche Dienst wird eher abgeschlankt und auch die Finanzverwaltung wird abgeschlankt. Aber es gelingt immer wieder durch gezielte Zusammenfassungen von Personalressourcen auch so Großaktionen durchzusetzen und aufzubauen und da sind wir ein bisschen stolz, ich sage es ganz ehrlich.
Leicht ist der Kampf der Behörden in dieser Sache nicht, räumt Frei ein. Denn im Baugewerbe sehen sich Finanzbehörden wie Krankenkassen mit einer explodierenden Zahl an ständigen Neugründungen von Gesellschaften konfrontiert. Innerhalb kürzester Zeit verschwindet eine Gesellschaft und schon ist die nächste da. Auf der Strecke bleibt zumeist der Staat mit seinen Forderungen. Diese dubiosen kleinen Baufirmen stützen sich großteils auf die Beschäftigung von Schwarzarbeitern, denen wiederum ein karger Lohn bezahlt wird. Da kommt es dann schon vor, dass die Kontrolleure auf Arbeiter treffen, die für einen Stundenlohn von 2 Euro arbeiten.
Gleich 7.50 Uhr, 10 Minuten vor 8, Sie hören weiter den Deutschlandfunk mit den Informationen am Morgen. Einmal schnell ins Internet, Ticket buchen, Stulle schmieren und ab zum Flughafen. Für eine Handvoll Euro zum Shoppen nach London, zum Sonnen nach Barcelona oder der Spontanbesuch bei der Oma in Berlin. Billigfliegen hat Konjunktur. Mit Dumpingpreisen und großflächigen Anzeigen werben sie um Kunden. Seit dieser Woche ist die fünfte Linie am Start. Ihr Marktanteil ist im Steigflug. Der Nabel der deutschen Billigfliegerwelt liegt am Flughafen Köln-Bonn. Von dort eine Reportage von Wolfram Lumpe.
14.50 Uhr, der Airbus A319 aus Nizza landet pünktlich und rollt unterhalb von Gate C zu seinem Standort. Gate C gehört allein German Wings. Mittendrin der Beratungs- und Buchungscounter. Markus Rixen hat dort Kundschaft.
Für wie lange möchten Sie denn in Wien sich aufhalten?
Eine Woche, drei Tage.
Also
eine Woche maximal.
10. bis 12. So, die günstigste Hinflugmöglichkeit wäre entweder am Montag, den 11. November abends um 18.30 Uhr oder den ganzen 12. November, ist ein Dienstag über, für 49 Euro. Die allergünstigsten Klassen sind dabei schon ausgebucht.
Was sehr schnell passiert. Wer für 29 Euro durch Europa jetten will, muss sich das wohl früh überlegen.
Ach, also ich habe den Eindruck, dass diese Reklamen, das ist ein Preis, wo es immer nur ein paar Tickets gibt, das ist mir auch klar.
Diese Behauptung sorgt für den heftigen Widerspruch einer Germanwings-Mitarbeiterin. Susanne Köhler, erste Frau beim Kölner Bodenpersonal.
Nein, das stimmt natürlich nicht. Unser Konzept ist natürlich, wer früh bucht, der bekommt die besten Plätze. Oder was heißt die besten Plätze? Die Plätze suchen sie sich ja vor Ort selber aus, aber die günstigsten Tickets. Beziehungsweise Tickets ist auch wieder falsch ausgedrückt. Wir haben ja keine Tickets, wir lösen uns ja davon. Sie buchen ja lediglich über eine Buchungsnummer und checken auch über diese ein und über ihren Namen. Ist insofern ja ein sehr unkompliziertes System. Aber wir versuchen natürlich auch die Maschinen auf diese Art und Weise sehr gut und sehr sicher auszulasten, um dann eben den Passagieren auch die damit zusammenhängenden Vorteile zu bieten.
Haben Sie was vermisst auf dem Flug?
Nein, überhaupt nichts. Das Essen gegen Bezahlung war verfügbar und ich finde auch 1,50 pro ein Tee oder 3 Euro pro Sandwich ist in Ordnung. Praktisch alles positiv.
Der neue Billigflieger findet Offenheit bei der umworbenen Kundschaft.
Ja, ich denke, da sind die Spritkosten von zu Hause am Flughafen teurer als der ganze Flug hin und zurück, ne?
Also ich habe so ein paar Ziele, wo ich manchmal hin möchte und Vergleich macht reich. Also Wien und Barcelona steht in der nächsten Zeit an und da schaue ich mal, was sie hier anbieten können.
Es muss nicht immer, wie soll man sagen, mit Lufthansa oder sowas sein.
Störend aber sind hartnäckige Vorurteile. Stichwort Sicherheit. Die Angst ist hier genauso viel oder wenig begründet wie bei jeder anderen Fluggesellschaft, betont der Geschäftsführer.
Wer das Geschäft nicht kennt und nur einen Preis von 29 Euro sieht, denkt, das kann nicht sicher sein. Ist es aber nicht. Also wir sparen Kosten natürlich, aber nicht an der Sicherheit, weil das ist für uns das A und O. Die sparen wir nur dadurch, dass unsere Flugzeuge am Tag 2 Stunden länger fliegen, wie bei einem Leihwagen. Wenn ein Leihwagen 100 Kilometer fährt statt 20, ist der Kilometer auch günstiger. Und wir sparen die Kosten durch das eigene Reservierungssystem. Das sind die zwei wirklich zentralen Stellschrauben.
Mit der Zeit sollen weitere Ziele ins Programm genommen werden, auch in Deutschland selbst, wo man bisher außer der Kölner Zentrale nur Berlin auf dem Flugplan hat.
Man sieht, dass der Flugpreis eigentlich kein Hinderungsgrund mehr zum Reisen ist. Und demnach ist die Fantasie der Leute, was man machen kann an den Wochenenden gerade, viel, viel größer als in den vergangenen Jahren. Fliegen ist wirklich ein neues Zeitalter angebrochen. Leute fliegen zum Einkaufen nach Mailand, zum Kaffeetrinken nach Paris. Und demnach haben Städtereisen auch eine andere Bedeutung.
Über das Für und Wider der Billigfliegerei sprechen wir nach den Nachrichten um 8 Uhr mit dem grünen Verkehrsexperten Albert Schmidt. Für 5 Euro nach Berlin, für 20 Euro nach London oder Barcelona. Das ist keine Seltenheit. Wer geschickt bucht, kann zum Spottpreis reisen. Eine Entwicklung, die von Verkehrsexperten und Umweltschützern mit Grausen registriert wird. Treibhauseffekt und Klimawandel, das sind die Schlagworte, die eigentlich ein Umdenken in der Verkehrspolitik erfordern. Und dazu begrüße ich jetzt am Telefon den verkehrspolitischen Sprecher der Grünen, Albert Schmidt. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Heinlein.
Herr Schmidt, wenn ein Flug Köln-Berlin billiger ist als eine Zugfahrkarte nach Euskirchen, wer sollte dann noch mit der Bahn fahren?
Naja, also wenn solche Dumpingpreise gemacht werden, dann stellt sich schon die Frage, wie ist das überhaupt finanziell darstellbar, auch für ein Unternehmen, für ein Luftfahrtunternehmen. Zugleich aber ist es natürlich in einer freien Marktwirtschaft niemandem untersagt, seine Preispolitik auszureizen und zu versuchen, hier auf dem Markt Kunden zu bekommen. Wir sollten denselben Mut und dieselbe Aggressivität bei der Kundenwerbung und bei der Preisgestaltung auch bei der umweltfreundlichen Bahn zeigen und das neue Fahrpreissystem der Deutschen Bahn, das ja am 15. Dezember in Kraft treten wird, hat, finde ich, erste Ansätze in dieser Richtung durchaus zu bieten, denn vor allem Familien und Kleingruppen werden hier Fernreisen zu Traumpreisen bekommen. Unter der Überschrift Chancengleichheit für alle Verkehrsträger, also auch für die Bahn, wollen wir hier im Luftverkehr bestehende Steuerprivilegien zugunsten der Luftfahrt abbauen. Es handelt sich hier ganz konkret um die Mehrwertsteuer, es geht aber auch um Kerosinsteuer und Emissionsabgabe, es geht um Start- und Landegebühren. Hier wollen und hier müssen wir nachlegen. Wir werden parallel dazu auch gegenüber der Bahn freundlicher sein bei der Mehrwertsteuer im Fernverkehr, das heißt im Klartext die Mehrwertsteuer dort halbieren, was allein das Bahnfahren nochmal um ein Zehntel billiger macht.
Sie wollen, Sie müssen etwas ändern, haben Sie gesagt, bei der Kerosinsteuer. Warum tun Sie nichts?
Naja, die Kerosinsteuer ist das schwierigste Instrument in dieser Kette der Instrumente, denn dort geht es in der Tat um eine Verabredung mit den anderen europäischen Ländern. Eine Kerosinbesteuerung im nationalen Alleingang würde sehr wenig bringen, würde nur zu einem Tanktourismus führen, denn dann würden die Luftfahrtgesellschaften eben im europäischen Nachbarausland starten, landen und tanken. Was aber viel leichter geht und zu machen ist, auch im nationalen Alleingang, ist endlich eine Mehrwertsteuer im grenzüberschreitenden Luftverkehr in Deutschland zu erheben. Die Mehrwertsteuer wird derzeit zwar auf die Bahnfahrkarten nach Paris, aber nicht auf das Luftfahrtticket erhoben. Das können wir, das werden wir im nationalen Alleingang tun, das ist fest verabredet. Ansonsten müssen wir den mühsamen, mühseligen Weg gehen, in Brüssel die Europäische Kommission nachdrücklich dabei zu unterstützen, europaweit die Kerosinsteuer einzuführen. Dann macht es auch Sinn und ich bin da guten Mutes, dass wir in den nächsten Jahren hier ein Stück vorankommen.
Sie haben die Mehrwertsteuer, Herr Schmidt, angesprochen. Genügt denn dieses Instrument allein, um für die Bahn, es der Bahn möglich zu machen, die Dumpingpreise der Billigflieger zu unterbieten?
Nein, das alleine genügt nicht. Die Bahn muss darüber hinaus natürlich im Angebot insgesamt noch attraktiver werden. Attraktivität ist eine Sache des Preises, aber nicht nur des Preises. Attraktiv fahren heißt auch komfortabel fahren.
Kurz zum Schluss, Herr Schmidt, muss man vielleicht auf der Kundenseite auch ein wenig ein neues Bewusstsein schaffen, dass man mit diesen Billigflügen, mit diesen Wochenendflügen das Klima schädigt und die Ozonschicht weiter mindert?
Naja, sicherlich ist es erfreulich, wenn der Reisende auch an das Klima, an die Umwelt denkt, aber wenn man mal ehrlich ist, so sehr viele Fluggäste sind es auch nicht. Und wenn man genau hinschaut, sind diese Schnäppchenpreise immer nur für ganz wenige kontingentiert. Also ich glaube, als Fahrgast ist man einfach gut beraten, wenn man auch ein bisschen schaut, wo habe ich eine Garantie für eine komfortable, für eine sichere Beförderung. Und dann glaube ich, wird sich auch dieses Zeitalter der Schnäppchenflüge sehr bald überleben. Das werden viele auch gar nicht durchhalten, diese Luftfahrtunternehmen, die das jetzt versuchen.
Im Deutschlandfunk heute Morgen Albert Schmidt, er ist der verkehrspolitische Sprecher der Grünen. Ich danke für das Gespräch, Herr Schmidt, und auf Wieder.
Danke auch.
8.20 Uhr, 10 Minuten vor 8:30.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Am Mikrofon Henning von Lewis. Donnerstagabend, 7:15, Magazinzeit hier bei uns im Deutschlandfunk. Herzlich willkommen zum DLF-Magazin, Ausgabe 7.11.2002. Eine Berlin-Reportage von Markus Rimmele.
Die Bar ist neu und trendy. Von der Straße trennt sie nur eine hauchdünne Glaswand. Sie wirkt wie ein Aquarium. Die Leute an der Theke sitzen auf weißen Hockern, die wie Eierschalen aussehen. Vor ihnen eine Batterie von rund 100 Flaschen mit bunten Alkoholika. Beim Eingang sitzt Werner aus Österreich, Schauspieler und vor ein paar Monaten von New York nach Berlin-Prenzlauer Berg gezogen. Er mag den Wandel im Viertel, dessen Bewohner kennt er aber kaum.
Ich bin natürlich erst seit letzten Winter hier und von dem her muss ich sagen, Kontakt zur einheimischen Bevölkerung Das sind doch eher jüngere Leute, mit denen man in Kontakt kommt, nicht unbedingt die versoffenen Kiezbrüder.
Versoffene Kiezbrüder gibt es keine vor der Tür. Tatsächlich leuchten frisch renovierte, prächtige Stuckfassaden, soweit das Auge reicht. Prenzlauer Berg, das größte zusammenhängende Gründerzeitgebiet Berlins, vom Krieg weitgehend verschont, in der DDR dem Verfall preisgegeben, seit der Wiedervereinigung Trendviertel und gleichzeitig Deutschlands größtes Sanierungsgebiet. Über 60.000 Altbauwohnungen stapeln sich hier übereinander. Ungefähr die Hälfte davon sind in den vergangenen Jahren schon renoviert worden, unter den politischen Vorgaben der sozialen Stadterneuerung. Dabei geht es nicht nur um die Bausubstanz, vor allem auch die Sozialstruktur soll erhalten bleiben. Die Bewohner vor Mieterhöhungen und Vertreibung geschützt werden. Drei Wissenschaftler vom Bereich Stadt- und Regionalsoziologie an der Humboldt-Universität Berlin haben die Auswirkungen des Sanierungsprozesses auf die Bewohner 3 Jahre lang erforscht und jetzt die Ergebnisse präsentiert. Hartmut Häusermann hat die Studie geleitet.
Das liegt eigentlich der ganzen sozial orientierten Stadterneuerung zugrunde, dass es sowas gibt wie ein Menschenrecht auf Immobilität auch. Mobilität wird uns immer gepredigt, sei wichtig und müssten wir machen, aber es muss auch ein Recht auf Immobilität geben. Viele Leute haben lange gewohnt oder finden ihre sozialen Beziehungen im Quartier oder haben einfach Gründe, da bleiben zu wollen. Und ich finde, dass niemand das Recht hat, dann ihre Lebensumstände gegen ihren Willen so zu gestalten, dass sie nachher nicht mal da leben können. Die Kommunalverwaltung hat versucht, diesen Prozess sozialverträglich zu steuern.
Der längst subjektiv empfundene soziale Wandel in Prenzlauer Berg lässt sich nun in Fakten darlegen. Fast die Hälfte der Bewohner ist zwischen 18 und 35 Jahre alt, jeder Dritte ist Akademiker, die Zahl der Menschen mit Abitur hat sich seit 1991 verdoppelt und in 56% der Haushalte lebt nur eine Person. Mit den schönen Fassaden sind andere Menschen gekommen. Auch Dorothea Klaus will wegziehen, obwohl sie seit ihrer Geburt vor über 50 Jahren in der Wörtherstraße lebt.
Naja, die Jugend fühlt sich schon wohl, aber wir kennen kaum noch jemand. Im Haus sind auch alles neue Leute. Mal so guten Tag und wie geht's, aber mir auch nicht. Früher war es eine Hausgemeinschaft, da haben wir Feste zusammen gefeiert, wir haben unsere Treppen sauber gemacht, haben dafür Geld bekommen und das Geld haben wir eben umgesetzt in Feste oder Weihnachtsfeier für die Rentner. Man hatte eben einen Zusammenhalt, viel mehr. Man konnte sich auf den Nachbar verlassen. Das ist heute nicht mehr so.
Immer attraktiver wird der ehemalige Arbeiter- und DDR-Intellektuellenbezirk auch für Geschäfte der gehobenen Klasse. Die Kölner Designerin Gesine Moritz hat vor 2 Monaten ihre Berliner Filiale in Prenzlauer Berg eröffnet. Mit 400 Euro für das Kleid muss man hier schon rechnen. Die Verkäuferin begründet die Standortwahl.
Diese Energie, die hier ist, also das ist eine sehr frische Energie, eine Aufbruchsstimmung. Und die hat uns also eher bewogen, den Laden hier hinzubringen, als zum Beispiel in Kudamm-Nähe, wo ja, also für unser Gefühl das doch ein bisschen tot ist.
Für die vergangenen Jahre jedenfalls zieht Hartmut Häusermann eine klare Bilanz.
Die Sanierung war hinsichtlich der baulichen Erneuerung sehr erfolgreich. Wir haben inzwischen ja mehr als die Hälfte dieses Altbaubestandes saniert und modernisiert. Auf der anderen Seite das Ziel, wie es in den Leitsätzen ja hieß, Erhalt der sozialen Zusammensetzung der Quartiersbevölkerung, das ist nachweislich nicht erreicht worden.
Für manche ist die DDR geradezu Kult heutzutage. Und sie lassen sich die Kultpflege einiges kosten. Beileibe nicht nur Ossis, Freunde der Ostalgie. Verkaufsschlager DDR, DLF-Magazin-Reporter Carsten Zumack berichtet.
Auferstanden aus Ruinen und in Wahrheit der Vergangenheit zugewandt. Mitten in einer Straße im Ostberliner Szenebezirk Friedrichshain. Das kleine Geschäft lässt Ostalgikerherzen höher schlagen. Von der Decke baumelt eine DDR-Fahne. An der Wand hängt das obligatorische Bild von Staats- und Parteichef Erich Honecker. Passenderweise trägt der rote Likör auf der Ladentheke den Namen Erichs Rache und das Bier heißt Roter Oktober.
Das ist eine gewisse Neugierde natürlich und bewundernswerterweise sogar bis hin in München, weil wir haben sehr viele Online-Kunden, die in München bestellen und da wundere ich mich schon ein klein wenig. Da hat es wohl einen gewissen Schick und Charme.
Die DDR als Schriftzug auf T-Shirts längst zum gesamtdeutschen Bild. Doch so richtig scheint die rote sozialistische Einheitssonne nur in wenigen Geschäften. So im Berliner Intershop 2000 in der Nähe des ehemaligen Grenzübergangs Oberbaumbrücke. Der Intershop 2000 ist inzwischen zu einem Touristenmagneten, selbst für Besucher aus England, den Niederlanden oder den USA geworden, freut sich die Begründerin Elke Matz. Die Westberlinerin will ihr Engagement für Waren aus dem einstigen, selbsternannten Arbeiter- und Bauernstaat keineswegs als Weltanschauung missverstanden wissen.
Für mich ist es mehr so die Geschichte, also dieses Finden, diese Gegenstände, dieses Geschirr, das boomt erst seit höchstens 5 Jahren. Und das ist ja auch eine Form von Selbstbewusstsein. Die kommen denn hier rein und packen sich so ein Standardpäckchen zusammen und erinnern sich.
Erinnerung wird groß geschrieben, auch ein paar Kilometer entfernt im Prenzlauer Berg. Hier lädt die Kneipe Mauerblümchen zu warmem Bier und kalter Suppe. So jedenfalls steht es am Fenster. Aus den Lautsprechern dröhnt ostdeutsche Rock- und Popmusik. Abends flimmern alte Polizeirufkrimis über den Fernsehbildschirm. Zu alledem serviert Inhaber Robert Heller die ostdeutsche Variante des Hamburgers, die Grilletta und Radeberger Bier.
Wir haben es eigentlich von Anfang an versucht und glaube ich auch ganz gut hingekriegt, diese Gratwanderung. Wir wollten jetzt nicht uns hinstellen und sagen, guckt her, so war es im Osten, das war alles viel besser, als es jetzt ist. Wir wollen aber auch nicht, dass alles schlecht gemacht wird, sondern wir wollen praktisch, dass jeder seine eigene Geschichte sich nochmal durch den Kopf gehen lässt und da eben sich eben mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge nochmal dran erinnern kann.
Neben der Bar steht eine lebensgroße Puppe in einem braunen Trainingsanzug des Armeesportvereins. An der Wand dokumentiert eine Wartburg-Anmeldung, dass viele der Gäste noch heute auf ihr Auto warten würden. Dennoch erzählt zum Beispiel die 32-jährige Manuela, auch in ihrem Kleiderschrank hängen Relikte aus vergangenen Tagen.
Ich habe ein T-Shirt, da steht drauf Born in GDR. Ja? Und ich habe auch noch meine FDJ-Bluse zu Hause zu liegen. Weil ein Stück meiner Vergangenheit darstellt. Das bedeutet mir ja, weil das meine Kindheit, das ist mein Leben. Und diese ganzen Symbole, die jetzt hier zu finden sind, die gehören zu mir. Das ist Teil meiner Identität.
Der DDR würde sie aber nicht hinterher trauern, beteuert Manuela. Doch dass nun sogar schon westdeutsche Supermärkte ein Geschäft mit Hammer, Zirkel, Ehrenkranz machen, ruft auch Kritiker auf den Plan. So beklagt der ehemalige DDR-Bürgerrechtler Erhard Neubart eine Verklärung der Geschichte.
Also ich denke, es hat auch eine ganz harmlose menschliche Seite. Aber dann, wenn dieser ostalgische Jugendkult politisiert wird, dann kann er auch Symbol dafür sein, dass viele in der Demokratie nicht angekommen sind, dass sie quasi auch den Diktaturcharakter der DDR verharmlosen.
Alt wie ein Baum mit einer Krone, die weit, 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 weit.
DLF-Magazinzeit 19:50 Uhr.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 261. Am 22. September wurde in Deutschland gewählt. In den Wochen und Monaten vor dem Wahltag war Wahlkampf. Da wurde vor allem darüber diskutiert, ob der Kandidat der Union, also der CDU und der CSU, Bundeskanzler werden sollte oder ob Schröder von der SPD Kanzler bleiben sollte. Gewählt wurde Schröder aber erst am 23. Oktober, einen Monat und einen Tag nach dem Wahltag. Denn ebenso wie der japanische Ministerpräsident wird auch in Deutschland der Bundeskanzler vom Parlament gewählt. Am 22. September mussten sich die Wähler für einen Politiker entscheiden, der ihren Wahlkreis im Bundestag vertritt, und für eine Partei. Für den Wahlkreis kommt in den Bundestag, wer dort die meisten Stimmen bekommen hat. Das bezeichnet man als Mehrheitswahl. Aber deutsche Wähler haben zwei Stimmen und wählen mit ihrer zweiten Stimme auch noch eine Partei, denn nur 50% der Abgeordneten vertreten einen Wahlkreis. Über die andere Hälfte der Abgeordneten wird in den 16 Bundesländern nach dem Verhältniswahlrecht entschieden. Die Wähler entscheiden sich für die Kandidatenliste einer Partei. Das ist keine Persönlichkeitswahl, sondern eine Listenwahl. Nach dem Prozentsatz der Zweitstimmen für eine Partei richtet sich, wie viele Abgeordnete von dieser Partei aus diesem Bundesland in den Bundestag kommen, und zwar einschließlich der direkt in den Wahlkreisen gewählten Abgeordneten. Wenn eine Partei in einem Land keinen so hohen Anteil an den Zweitstimmen bekommt, wie es der Zahl der in den Wahlkreisen direkt gewählten Abgeordneten entspricht, werden die Entscheidungen in den Wahlkreisen nicht korrigiert. Dann akzeptiert man, dass aus diesem Bundesland mehr Abgeordnete für diese Partei ins Parlament kommen, als ihrem Anteil an den Zweitstimmen entspricht. Dann kommen ein paar Abgeordnete mehr in den Bundestag, als vorgesehen war. Beim Wahlkampf ist vieles wie bei der Werbung für Waren, die man verkaufen will. Man versucht herauszufinden, in welcher Stimmung die Leute sind, um darauf eingehen zu können und aus Stimmungen Entscheidungen zu machen, und zwar ebenso wie für den Kauf eines Produkts im Wahlkampf für eine Partei. Dabei verwendet man die Ergebnisse der Meinungsforschung und die Methoden der Marktforschung. Zu gute Umfragewerte können bei den Anhängern einer Partei dazu führen, dass der Gegner nicht mehr ernst genommen wird. Aber zu schlechte Umfrageergebnisse verdrießen die Anhänger, sodass sie den Mut verlieren. Das gilt nur für den Wahlkampf, aber ebenso wie bei der Werbung für Waren wird auch beim Wahlkampf über Formulierungen, mit denen man die Wähler ansprechen möchte, erst in kleinen Gruppen von Wählern diskutiert, die dabei von einem Marktforscher beobachtet werden. Und wie man im Wettbewerb um Kunden beobachten muss, wie die Konkurrenten für ihre Produkte werben, muss man im Wahlkampf darauf achten, wie sich die anderen Parteien und deren Kandidaten den Wählern darstellen. Bei Waren ist es wichtig, dass viele davon schon mal etwas gehört haben. Ebenso ist das in der Politik. In den Wahlkampfzentralen der Parteien hat man sich deshalb sehr darum bemüht, dass die Politiker ihrer Partei möglichst oft im Fernsehen gezeigt und in den Zeitungen erwähnt wurden. Die Pressestellen der Parteien haben jeden Tag Nachrichten produziert in der Hoffnung, dass viele Journalisten dann darüber, was die Pressestelle als wichtiges Ereignis dargestellt hat, in den Massenmedien berichten. Bei der Werbung für die Kandidaten versucht man, ein Image zu schaffen, das für die meisten Wähler attraktiv ist. Aber dieses Image muss auch glaubwürdig sein. Es muss mit der Persönlichkeit eine Einheit bilden. Man darf also nicht zu viel korrigieren. Wahlkampf heißt aber auch, die eigenen Mitglieder und diejenigen, denen die Partei sympathisch ist, dazu zu bringen, zur Wahl zu gehen. Deshalb macht man Wahlkämpfe dramatisch. Auch wenn man fast derselben Meinung ist wie der Gegner, tut man so, als wäre das, was der Gegner sagt, ganz falsch. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 261. Danke.